Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüße herzlich Angela Gutzeit. Unser Büchermarktprogramm ist heute etwas ungewöhnlich. Zwei runde Geburtstage, zwei Gespräche. In wenigen Tagen jährt sich der 200. Geburtstag des Sozialphilosophen und Textilunternehmers Friedrich Engels. Und heute wäre der Dichter Paul Celan 100 Jahre alt geworden. Zu beiden liegen sehr lesenswerte Publikationen vor. Schauen wir zunächst auf Paul Celan. 1920 wurde er im damals noch rumänischen Czernowitz geboren. Im April 1970 ertränkte er sich in Paris in der Seine. Sein Leben und seine Dichtung waren geprägt von den Grenzerfahrungen des Holocausts. Seine Lebensstationen und Wirkstätten waren Czernowitz, Bukarest, Wien und Paris. Und genau diese Orte seines Lebens und Wirkens nimmt die Publikation mit den Augen von Zeitgenossen Erinnerungen an Paul Celan als Stationen, um ihnen Weggefährten Celan zuzuordnen, die sich in verschiedenen Schriften, Briefen, Interviews zu diesem Dichter in sehr persönlicher Weise geäußert haben. Ich habe mit dem Herausgeber des Bandes, dem Germanisten und Übersetzer Petro Rychlow von der Universität Czernowitz gesprochen und ihn zuerst gefragt, welches Interesse er mit dieser vielstimmigen Textsammlung verfolgt habe.
Celan gilt eigentlich als ein geschlossener Mensch, der nur Kontakte mit einem engen Freundeskreis hatte und ein bisschen scheu war und sich von Literaturbetrieb auch distanzierte. Und da kann man einen falschen Eindruck bekommen, dass er irgendwie so ein Anachoret war, der in seiner Höhle gelebt hat. Aber die vielen Erinnerungen, die ich so in manchen schwer zugänglichen Quellen, auch im Literaturarchiv Marbach, gefunden habe, die zeugen, dass es nicht stimmt. Er hatte schon sehr viele Kontakte mit unzähligen Menschen und die erzählen über ihn in ihren Erinnerungen so aus verschiedenen Lebensphasen ganz tolle Dinge. Und da entsteht so ein Mosaik, da muss der Leser selber dann dieses Mosaik in seinem Gedächtnis, seinem Bewusstsein bilden, weil manchmal sind diese Zeugnisse schwer vereinbar miteinander. Und eben, der Dichter war eine sehr vielschichtige, sehr facettenreiche Figur.
Vielleicht sollte man ja noch dazu sagen, dass es so nach Lebensstationen geordnet ist.
Ja, das fand ich gut, weil da kann man so einen klaren Überblick über diese Lebensphasen bekommen und die unterscheiden sich auch voneinander. Also die Czernowitzer Zeit und die Bukarester Zeit und dann die Wiener und die Pariser Zeit, das sind irgendwie ganz verschiedene Dimensionen. Ich wollte das nicht so in einen Topf werfen und vermischen, deswegen habe ich das so ein bisschen klar aufgeteilt, damit auch der Leser sich besser orientiert.
Dann gucken wir mal rein auf den einen oder anderen Text. Im Buch ist ein Auszug aus Brigitte Eisenreichs Buch Celans Kreidestern abgedruckt, das 2010 erschien und als eine gewisse Sensation gewertet wurde, da sie damit eine 9-jährige Liebesbeziehung zu Celan ab 1952 in Paris offenbarte, die bislang nicht bekannt war. Schon von diesem Zeitpunkt an fiel mir auf, so schreibt sie, wie sehr sein Leben und sein Dichten ein und dasselbe waren. Kommt das nicht einer gewissen Verklärung gleich, wie überhaupt ja die Persönlichkeit und das Werk Celans immer wieder als Mysterium bezeichnet wurde?
Ja, ich glaube, dass es schon im Grunde stimmt, denn schon früh war für ihn das untrennbar. Also da erinnert sich zum Beispiel die Jugendfreundin Ruth Kraft an den jungen Dichter, also alle seine frühen Gedichte, die er im rumänischen Lager geschrieben hat, da hat er dann Ruth Kraft geschickt und sie hat das aufbewahrt und dann hat sie diesen frühen Gedichte bei Surkamp herausgegeben. Und da schreibt sie auch, dass für ihn war das Leben und die Dichtung irgendwie das Gleiche. Frau Eisenreich bestätigt das eigentlich. Wir können zum Beispiel wieder mal diese Goll-Affäre in Erinnerung bringen. Und die Goll-Affäre betrachtete er als Versuch, ihn als Mensch und als Dichter zu zerstören.
Das muss man vielleicht eben kurz erklären. Ja, das ist die Witwe von Ivan Goll, die Celan.
Die Witwe von Ivan Goll, Claire Goll, hat nach dem Tode ihres Mannes Celan des Plagiats an Gedichten ihres Mannes bezichtigt. Und das stimmte natürlich nicht. Da hat sie alles fingiert, da hat sie gefälscht, die Texte und die Daten und so weiter. Aber sie wollte ihn sozusagen als Dichter vernichten, ja, seinen dichterischen Ruf zuerst einmal. Aber für ihn war das eigentlich Attentat auf seine menschliche Identität. Das war für ihn eins und dasselbe. Es gibt viele, viele Belege, wo er eigentlich seine Dichtung von seinem Leben gar nicht trennt. Er lebte in seinen Gedichten und die Gedichte sind auch Teil seiner Identität. Ohne diese Gedichte kann man auch seine menschliche Gestalt nicht vorstellen.
Obwohl er auch immer wieder sagte, er hätte die Spuren verwischt. In seinen Gedichten.
Das war der Schutz vor der Welt, ja. Er hat diese Gedichte ein bisschen verschlüsselt, ja. Sie öffnen sich nicht sofort, nachdem man sie mit Augen überfliegt, wie ein anderes Gedicht von Autoren, die ganz zugänglich und klar und diaphan sind. Celan war viel tieferer Dichter und er hat viele Spuren verwischt, ja. Aber er meinte, dass seine Gedichte offen sind, dass sie nicht hermetisch sind. Jedes Gedicht hat einen Schlüssel. Es gibt keinen universellen Schlüssel, aber zu jedem Gedicht kann man schon den Zugang finden, wenn man sich in dieses Gedicht einliest, wenn man ein bisschen Kommentare liest, wenn man seine Biografie, also diesen Hintergrund kennt, da kann man schon das verstehen.
Wir können ihn ja nochmal zitieren, um vielleicht nochmal etwas auf das Zentrum sozusagen seiner Dichtung zuzusteuern. Meine dialektische Methode besteht in einem ständigen Aufbau und Niederreißen von Bildern, die aus dem Zentrum kommen, das zerstörerisch und schöpferisch zugleich ist. So zitiert ihn Christoph Schwerin, der einst als Verleger bei S. Fischer das französische Programm betreute. Das ist ja vielleicht ein bisschen was Ähnliches wie das Verwischen. Der Aufbau und das Niederreißen von Bildern steht im Zentrum meiner Dichtung, sagt
er. Ja, ich würde schon sagen, bei Celan gibt es kein Zentrum sozusagen. Es gibt vielleicht mehrere Zentren.
Das Zentrum ist vielleicht schon der Tod seiner Eltern in den Lagern.
Ja, also solche Zentren schon, so biografisch, thematisch, ja. Der Tod seiner Eltern, die Mutter, die Liebe zu seiner Mutter, überhaupt seine Suche nach seiner jüdischen Identität, Holocaust. Es sind schon Zentren, thematische Zentren. Aber ich meine hier, dass er zum Beispiel in seiner Sprache, also zwischen Zentrum und Peripherie, immer pendelte. Und er setzte sehr oft auf Peripherie. Also er wählte bei verschiedenen Wörtern nicht ihre erste, verbreitetste Bedeutung, sondern suchte nach einer peripheren Semantik. Das schreibt er auch in einem Gedicht darüber, wie er immer den zweiten Ton hervorhebt. Er hat nicht so ein Zentrum fixiert. Es gab eben mehrere Zentren, die er in sich trug und die er auch in seiner Dichtung verkörpert hat.
Professor Richlow, in den Erinnerungen des Buches stehen Celans außerordentliche dichterische Begabung, wie auch sein Charisma, seine Begabung zur Freundschaft, wie seine Neigung zur Schwermut, zur Depression und Verletzlichkeit. Aber auch seine Sprachbegabung ist immer wieder Thema und Anlass zur Bewunderung. Paul Celan hat aus 8 Sprachen übersetzt, das muss man sich mal vorstellen. Das sollten wir noch kurz thematisieren. Welche Leistung hat er da vollbracht, die vielleicht sogar noch heute Bestand hat? Sie sind ja selbst Übersetzer und übersetzen zurzeit, wie ich gelesen habe, sogar das gesamte Werk Celans ins Ukrainische.
Ja, was Celan anbetrifft, so war er ein polyglotter Mensch. Er lebte in mehreren Sprachen. Also er hat ein rumänisches Lyzeum absolviert und konnte natürlich hervorragend diese Sprache. Er hat dann in Frankreich gelebt. Und natürlich, wenn wir zum Beispiel seinen Briefwechsel mit seiner Frau lesen, der auf Französisch geführt wurde, da können wir uns nur wundern, welche Feinheiten der Sprache im Französischen er schon beherrscht hatte. Und natürlich konnte er auch Russisch. Und seine Leistungen auf diesem Gebiet sind wirklich sehr bedeutend. Also zumal Arthur Rimbaud, das trunkene Schiff, oder Paul Valéry, die junge Parze, oder russische Dichter Alexander Blok, die 12, Sergei Jesenin, Gedichte oder Mandelstam und besonders Ossip Mandelstam, der für ihn sozusagen ein Bruder war, der ihn als Bruder Ossip nannte. Also die Übersetzungen von Mandelstam sind geradezu unübertroffen. Und Celan war der Erste, der Mandelstam entdeckt hatte. Und das ist schon sein riesiger Verdienst.
Petro Rüchloh, Herausgeber des Bandes mit den Augen von Zeitgenossen, Erinnerungen an Paul Celan, erschienen bei Suhrkamp, 469 Seiten, 28 Euro. Ein Buch zum 100. Geburtstag des Dichters aus der Bukowina. Der Einfluss von Karl Marx und Friedrich Engels als Gesellschaftstheoretiker unter anderem auf die internationale Arbeiterbewegung war enorm. Und auch heute noch werden ihre Schriften auf ihre Relevanz für die kritische Betrachtung des Kapitalismus herangezogen. Allerdings stand Friedrich Engels immer etwas im Schatten von Karl Marx, sozusagen an zweiter Stelle. Zu Unrecht ist im Band Friedrich Engels das rot-schwarze Chamäleon zu lesen. In 12 wissenschaftlichen Beiträgen wird der Textilunternehmer, Journalist, Natur- und Sozialphilosoph Friedrich Engels, geboren am 28. November 1820 in Barmen, als der eigentliche Begründer des Marxismus beschrieben. Ich habe mit dem Historiker Eberhard Illner, einem der Herausgeber des Bandes, gesprochen und ihn zuerst nach der Arbeitsteilung zwischen den beiden Freunden gefragt, wobei eben Engels offensichtlich ein gewichtiger Part zukommt.
Auf jeden Fall. Marx hat das mal bezeichnet als Kompaniegeschäft. Marx war ja Philosoph, sozusagen gelernter Theoretiker, während Engels eben ein Autodidakt war und Praktiker war. Der hat ja keine akademische Ausbildung gehabt, sondern eine Kaufmannsausbildung. Und trotzdem hat er Marx beeindruckt durch seine ökonomischen Analysen, vor allen Dingen eben Umrisse zur Kritik der politischen Ökonomie von 1843. Das hat den Philosophen Marx beeinflusst, zu sagen, also nicht in der Philosophie ist die gesellschaftliche Veränderung zu sehen, sondern in der Ökonomie. Und von daher hat er ganz am Anfang auf Marx einen sehr großen Einfluss gehabt, indem er ihn sozusagen von der Philosophie eher zur politischen Ökonomie gezogen hat. So, und nachher ist dann Marx, ja, wie er so ist, als Bücherwurm an vielen, vielen Problemen hängen geblieben und hat es nicht zum Abschluss gemacht, während Engels wiederum ist ein guter Journalist, der auf den Punkt genau, auf die Sekunde genau seine Manuskripte abgeben konnte. Marx ist ja nie fertig geworden und Engels hat es dann geschafft, dieses unfertige Werk von Marx, ist ja nur ein Band zu Lebzeiten von Marx erschienen, also die unfertigen Bände 2 und 3 zu einem echten Druck zu bringen, obwohl sie besonders der Band 3 eben völlig fragmentarisch war, sodass dann Engels praktisch der Sachwalter und eigentliche Nachlassverwalter und Treuhänder, könnte man auch sagen, von Marx geworden ist. Also ohne Engels wüssten wir heute von Marx praktisch nichts.
Das ist ja ganz anders, als es bislang sozusagen in der Rezeption dargestellt wurde. Es ist schon sehr interessant, dass das jetzt so herausgearbeitet wird. Engels kam, wie es im Buch ausgeführt wird, eine wichtige Funktion als Autor von Vorworten und Einleitungen zu, die eigene kleine Abhandlung bildeten, wie zum Beispiel die zur Marxischen Schrift Das Elend der Philosophie von 1847, zur Wiederveröffentlichung von Marx Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln von 1852 oder, das haben Sie eben auch schon erwähnt, zu dem zweiten und dritten Band des Kapital. Welche eigenen Akzente hat Engels da eigentlich gesetzt, vor allen Dingen nach dem Tod von Marx? Denn da war er ja im Grunde genommen aktiv, um überhaupt dieses gemeinsame Werk an die Öffentlichkeit zu bringen und sozusagen zur Wirkung zu verhelfen.
Die Analysenbedingungen von Marx, also das Kapital, bezieht sich ja eigentlich auf eine Phase der Industrialisierung zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwischen, ich sag mal, 1840, 50 und 1880, 90 hat sich gewaltig viel getan in der Ökonomie, also auch in Deutschland vor allen Dingen mit der Industrialisierung. Von daher musste Engels reagieren auf eine theoretische Ausarbeitung von Marx, die eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon veraltet war. Und deshalb sind gerade die Vorworte wichtig und insbesondere das letzte Vorwort, das ist der letzte große Text von Engels vor seinem Tod 1895, und zwar zur Einleitung von Marx, die Klassenkämpfe in Frankreich von 1858. Das ist ein Text, der zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt war. Und wo Engels dann schreibt, dass sich viele Dinge, Marx und er Mitte des 19. Jahrhunderts so gedacht haben, längst überholt sind und neu gesehen werden müssen. Das heißt also vor allen Dingen die militärische Seite einer möglichen Revolution, die völlig aussichtslos war aufgrund der Waffentechnik, aber auch der Schritt der Sozialdemokratie in den Reichstag mit den Wahlergebnissen, die dazu führen könnten, so Engels, dass gar nicht mehr eine Revolution notwendig sei, sondern der Weg über das Parlament zur Durchsetzung der Arbeiterbewegung durchaus in Aussicht steht. Das heißt also, nicht unbedingt ein blutiger, man hat ja immer die Vorstellung gehabt von der Französischen Revolution als blutige Revolution, nicht mehr dieser Weg sei notwendig, sondern eben auch ein gewaltloser oder eben parlamentarischer Weg könnte durchaus in Frage kommen, um die Arbeiterbewegung zum Erfolg zu führen.
Mhm. Neben den Kapitalbänden gehört das Manifest der Kommunistischen Partei, 1847-48 in Brüssel geschrieben, zu den wohl bekanntesten Schriften. Aber im Band lese ich, dass die Wirkungsgeschichte erst Jahrzehnte später eingesetzt hätte. Vor allen Dingen ist das im Grunde genommen erst reaktiviert worden, so richtig im 20. Jahrhundert. Welche Bedingungen waren denn da günstig, beziehungsweise warum diese späte Wirkungsgeschichte?
1848 ist die Auflage des Manifests verschwindend gering gewesen. Also ich glaube 150 Exemplare. Hatte auch nie eine Bedeutung gehabt, sondern die Bedeutung kam praktisch erst durch die Spaltung der Arbeiterbewegung in Kommunisten und Sozialdemokraten. Also während des Ersten Weltkriegs die USPD und beziehungsweise dann die Gründung der KPD nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann brauchten beide Parteien ein zündendes Programm. Und wenn man das Manifest liest, dann ist das durchaus sehr zündend von den Formulierungen. Und beide wollten sich natürlich auf ihre Urväter berufen, nämlich auf Engels und Marx, die ja beide das Manifest geschrieben haben. So, und dann ging die Auseinandersetzung los. Jeder druckte, so viel er konnte, und berief sich darauf. Und die KPD hat natürlich in der Weimarer Zeit in ganz hohen Auflagen und dann übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg die SED 1947, 48, 49 in gigantische Auflage das Manifest verbreitet, sodass man das heute als historischen Text der Gründungszeit zuordnet, aber in Wirklichkeit die politische Funktion erst im 20. Jahrhundert bekommen hat.
Herr Illner, Engels war Zeuge der großen gesellschaftlichen Umwälzung des 19. Jahrhunderts, der Entfesselung der Produktivkräfte, die mit der industriellen Revolution zuerst in Großbritannien und dann auch auf dem europäischen Kontinent massiv voranschritt. Das hat, wie wir wissen, viel Elend mit sich gebracht, aber auch großen wirtschaftlichen Aufschwung und Innovation. Wir sind ja heute an einem Punkt, wo die Folgen eines ungezügelten Kapitalismus und, ich würde mal sagen, auch ungebremster privatwirtschaftlicher Interessen zu überdenken sind. In welchen Punkten würden Sie denn Engels zustimmen? Was konnte er vielleicht auch noch gar nicht sehen und wo hat er sich eindeutig geirrt?
Ja, also zustimmen muss man ihm, das liegt ja auf der Hand, dass er als einer der Ersten die zentrale Bedeutung der globalisierten Ökonomie gesehen hat. Ökonomie konnte nicht mehr als Nationalökonomie gesehen werden, sondern als international, also verflochtene Ökonomie. Nicht bewahrheitet hat sich allerdings die Vorstellung von Engels, dass der Kapitalismus sozusagen von alleine zusammenbricht. Das war ja immer die Krisentheorie, dass mit dem tendenziellen Fall der Profitrate auch automatisch der Kapitalismus sich selbst auflösen würde. Da hat sich sowohl Marx als auch Engels geirrt. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich der reine Kapitalismus per se als solcher durchgesetzt hat. Also das kann man daraus jetzt auch nicht wiederum ablesen, sondern es gilt auch wiederum von Engels zu lernen und genau die Realitäten einzuschätzen und die Ursachen vor allen Dingen für zum Beispiel Umweltzerstörung, Vermögensungleichgewichte, Nord-Süd-Gefälle und solche Dinge genau zu analysieren und dann eben dort wiederum die ökonomischen Konsequenzen zu ziehen und auch die politischen Konsequenzen zu ziehen, die notwendig sind, um am Ende dann doch eine gerechte und, das ist auch Engels Ziel gewesen, eine humane Welt für alle zu schaffen.
Eberhard Illner zusammen mit Norbert Kubeck und Hans Frambach, Herausgeber des sehr schönen, illustrierten und sehr gut lesbaren Bandes Friedrich Engels, das rot-schwarze Chamäleon, erschienen bei WBG Academic, 432 Seiten, 50 Euro. Und das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Sophie Stiegler. Da wird es unter anderem um einen weiteren Corona-Impfstoff gehen. Und hier verabschiedet sich von Ihnen mit den besten Wünschen Angela Gutzeit.